Aber warum stellst du dich denn dahin und sagst noch, die Mannschaft ist extrem gut, weil das ist sie ja eben nicht.
In dieser Situation vor allem, da würde ich doch erstmal die Füße stillhalten. Ja?
Genau.
Also mich selbst dann noch so in Schwierigkeiten zu bringen.
Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt FCM-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügelplatz, dem Fußballpodcast von MDR Sachsen-Anhalt über den 1. FC Magdeburg. Mein Name ist Dani George und bei mir heute wieder Guido Hensch.
Trotz allem, ja, grüß dich.
Wir hoffen, ihr hattet schöne Ostern. Ich habe mich wieder irgendwo angesteckt und bin ein bisschen erkältet. Das passt zur Situation beim FCM, ist ja gefühlt auch die letzten Wochen immer so. Hab mir das Spiel zu Hause auf der Couch angeguckt gegen Hannover mit der Familie. Guido war im Stadion, hat gerade schon gesagt, er konnte ganz, ganz schlecht schlafen danach. Ne?
Ich hoffe, die Spieler auch.
Wir müssen darüber sprechen, wir müssen auch über den, ich glaube, das ist jetzt mittlerweile auch überall angekommen, Abstiegskampf des FCM sprechen. Da könnte es nämlich eng werden, Guido. Ne?
Ja, also vom Gefühl her war es ganz, ganz dünn. Erste Halbzeit, mal kurz zusammengefasst, würde ich sagen, Klassenunterschied. FCM Hannover und das ist eigentlich umso erstaunlicher, da man ja gedacht hat, okay, jetzt sind 14 Tage vergangen seit dieser Klatsche in Karlsruhe und eigentlich dachte ich, das wäre so ein reinigendes Gewitter wahrscheinlich gewesen, aber nach dem Spiel gegen Hannover muss ich sagen, das hat sich dann angefühlt wie der Beginn einer Sintflut und ich weiß nicht, ob das Trainerteam um Christian Tietz wirklich eine Arche bauen kann oder ob sie bloß Schwimmflügel verteilen. Das ist, glaube ich, eher mein Gefühl. Im Moment mache ich mir akute Sorgen.
So, die Frage ist, lass uns mit dem Spiel beginnen. Wie immer, müssen wir uns da in Detaildiskussionen irgendwie vertiefen oder ist eigentlich das Oberthema diese blutleere Vorstellung?
Naja, also das, was ich gerade schon angesprochen habe, man hat ja eigentlich eine Reaktion erwartet irgendwie. Ne? Ich hätte es vielleicht auch ganz nett gefunden, wenn man vielleicht mal zum Mikrofon gegriffen hätte im Vorfeld des Spiels, vielleicht nochmal ein paar Sätze zur Entschuldigung für diesen ja Nicht-Vortrag sozusagen in Karlsruhe da ins Mikrofon gesagt hätte.
Aber ganz kurz, das hatten sie ja nach dem Spiel
ja,
schon gemacht. Ne?
Ja, aber ich meine so vor versammelter Mannschaft, ich glaube, das hätte Style gehabt. Bei den Fans muss ich sagen, 25 Minuten vor dem Spiel zu singen, das gab es sehr, sehr lange nicht. Aber es gab eben auch die klare Forderung, kämpfen und siegen. Gut, mit dem Siegen klappt nicht immer, aber das Kämpfen will ich wenigstens sehen und das habe ich auch wieder nicht gesehen. Und ich muss eigentlich sagen, schon nach 3 Minuten hatte ich Puls das zu Recht. Also diese Ballverluste da schon wieder in ganz zentraler Position vor dem eigenen Strafraum, innerhalb von 20 Sekunden, glaube ich sogar, Silas Njaka da mit Situationen, ich habe dann durchgezählt, bis zum Ende der ersten Halbzeit waren es 7. Eine Situation führte ja dann auch zum 0:1, also so kannst du einfach nicht auftreten, nicht nach diesem 0:7, nicht nach 14 Tagen, die du angeblich intensiv an den Fehlern gearbeitet hast und wieder was gut machen möchtest, das geht einfach nicht.
Sehr ängstlicher, nervöser Spielaufbau. Ne?
Immer wieder Rückspiele. Standfußball, keiner hat sich bewegt. Es war überhaupt, also für mich gab es kein Mittelfeld, überhaupt nicht in diesem Spiel. Hinten Ahnungslosigkeit, was sollen wir machen? Vorne die Stürmer waren nicht anspielbar. Dann kannst du nicht in so einem Spiel irgendwas reißen. Hannover hat es ganz clever gemacht. Das war wieder genau der Unterschied zu sehen, den wir immer angesprochen haben. Eine Mannschaft, die körperlich stabil war. Der FCM ist in fast allen Zweikämpfen ja nahezu abgeperlt. Keine Chance gehabt da irgendwie. Hannover ganz anders drinne und schneller, gedankenschneller. Immer mit der Idee, wenn wir was machen, dann machen wir es zügig Richtung gegnerisches Tor und unterm Strich hochverdienter Sieg für mich auch in dieser Höhe. Also ich war absolut enttäuscht. Jetzt kann man sagen, ja okay, da war ja noch was. Ja, da waren ganz gute 10 Minuten nach Wiederanpfiff, aber das war ein Strohfeuer. Und über die Strecke gesehen war es ein ganz enttäuschender Auftritt. Und ich finde es vor allem besonders enttäuschend, wenn da wieder einmal kaum Reaktion von der Bank kommt. Also es war eigentlich schon sofort zu sehen, dass es so nicht funktioniert. Gut, dann hat man Hugonet nach diesem wilden Experiment dann in die Mitte gezogen. Aber ich frage mich auch, wer kommt auf so einen Gedanken überhaupt? Also mir kommt das mitunter manchmal vor, als würde da ausgewürfelt werden, wer darf heute mal auf den Außenpositionen spielen. Also das ist vogelwild. Also ich kann von Fußballern nicht verlangen, dass er ständig irgendeine andere Position spielt. Noch dazu, wenn der Kopf nicht frei ist, wenn der Druck da ist. Und das ist einfach ja, schon vom Ansatz her grundfalsch. Und dann auch nicht zu versuchen, im Mittelfeld da noch was umzustellen, bringst du dann bloß einen Linksaußen. Ja, hatte ein paar gute Ansätze, diese kleine Phase nach Wiederbeginn, aber das hat sich dann auch totgelaufen und dann einfach so, ich glaube, es war 84. Minute, so die ganzen Jungs mal wegzuholen, so, ach, wir wechseln nicht mal. Es stand 0-1, Entschuldigung. Also, dann muss ich doch noch irgendwas versuchen, aber das ist eben diese Gesamtsituation vom Gefühl her so, ja, wir haben keine Idee mehr, wir haben keinen Plan mehr, wir geben uns fast auf und ja, ich fand eigentlich, dass das Interview, das Barış Artık dann anschließend Sabrina Bramowski hier von unserem MDR-Fernsehen gegeben hat, das fasst eigentlich die Situation zusammen. Und ich glaube, mehr noch als die Worte, die er sagt, sagen die Pausen dazwischen, weil ich das Gefühl habe, er möchte noch was ganz anderes sagen.
Zum wiederholten Mal individuell Fehler, wo wir 1-0 zurückliegen. Und daraus lernen wir nicht. Und ja, dann sieht es halt so aus. Bei den langen Bällen die Zweikämpfe abermals nicht gewonnen und vorne auch zwar Chancen gehabt, keine Tore, jetzt stehst du da mit 0 Punkte, das zeigt die Qualität.
Die nicht vorhanden.
Kann jeder so hineininterpretieren, wie er möchte, aber 10 Gegentore in 2 Spielen darf nicht passieren, da muss sich jeder Einzelne von uns die Qualität hinterfragen, wer was anderes sagt, glaube ich, ist falsch auf dem Platz. Wir kommen ja nicht mal zu unserem Spiel. Also der Gegner presst gut, wir finden die Spieler vorne nicht. Und dann sieht es halt ein bisschen vogelwild aus. Ja, das ist unser Problem. Wir finden den Übertrag einfach von der Abwehr zum Mittelfeld und vom Mittelfeld zu der Offensivreihe finden wir absolut nicht. Und so ist der Stand der Dinge. Ja, wir sind knallhart im Abstiegskampf. Wir dürfen aber nicht aufgeben. Wir müssen jetzt extrem hart arbeiten und dann versuchen, nächste Woche in Elversberg die 3 Punkte zu holen.
Ja, aber man sieht, wie schnell das gehen kann. Ich habe bloß auf Braunschweig als direkten Kontrahenten geguckt. 2 Spiele, ja, 6 Punkte haben sie aufgeholt und im Torverhältnis 16 Tore innerhalb von 2 Spielen.
5-0 gegen Elversberg,
ja,
jetzt gewonnen.
Ja. Ja,
also. Wollen wir uns mal noch anhören, was Lukas Schuler gesagt hat bei den Kollegen von Sky nach dem Spiel?
Ungern.
Ja, also wir haben es jetzt nicht als Einspiel vorbereitet, weil uns das jetzt an der Stelle nicht vorliegt, aber ich habe es mir rausgeschrieben. Und vielleicht nochmal für den Hinterkopf, Barış Artık hat gesagt, wer was anderes sagt, ist falsch auf dem Platz. Aber jetzt hören wir uns mal an, was Lukas Schuler gesagt hat. Das ist unsere Art und Weise zu spielen. Jeder, dem das nicht gefällt und glaubt, nach 5 Minuten pfeifen zu müssen, kann gerne in ein anderes Stadion gehen. Wir spielen unseren Fußball, der hat uns hierher gebracht, wo wir sind. Wenn ich mich zurückerinnere, und ich glaube, das muss auch der ein oder andere hier im Stadion, vor 3 Jahren stand der Verein mit 1,5 Beinen in der Regionalliga. Und die Spielweise, wie wir sie heute spielen, hat uns hierher gebracht, wo wir sind. Der sagt was anderes. Also hat er laut Barış Artık nichts auf Platz zu suchen, wenn wir das mal übertragen.
Ja, also ich glaube, da muss man mal ganz vieles einordnen bei Lukas Schuler. Ne? Wir erinnern uns, als das losging mit Christian Tietz, gegen Verhalten 0-4, komplett ins offene Messer gelaufen. Ja, der FCM hat sich dann stabilisiert, ja, aber es ist auch die 3. Liga gewesen und da ist nun mal ein anderes Niveau. Ich habe am Wochenende das Spiel des HFC bei Jahn Regensburg gesehen, die sind Tabellenführer. Ich habe nur den Kopf geschüttelt über das Niveau in dieser 3. Liga. So viel erstmal dazu. Nach 5 Minuten Pfeifen, Lukas Schuler kann froh sein, dass er nur die Pfiffe gehört hat, wenn er gehört hat, was die Leute gesagt haben, auch was ich gesagt habe nach 3 Minuten, dann hätte er vielleicht noch anders reagiert. Ich glaube, das ist dieser berühmte Spruch von dem im Glashaus sitzen und mit Steinen werfen. Ganz dünnes Eis, gerade auch, ich habe Lukas Schuler lange verteidigt, aber in diesem Spiel, ich habe es dann auch wieder gesehen, er bietet oft die Wege an. Diesmal haben sie ihn 2-mal gefunden. Er ist 2-mal quasi fast unbedrängt erstmal aufs Tor zulaufen können. Er ist beide Male abgefangen worden und geht beide Male zu Boden und fordert nur den Elfmeter. Ach sorry, ich glaube, wenn ich mir die Szenen zusammenschneide in dieser Saison, Lukas Schuler hat noch nie vor dem Tor versagt. Er ist immer elfmeterreif gefoult worden. Ja, also so viel erstmal dazu. Die Pfiffe, absolut verständlich. Ich muss sagen, nach diesem 0-7, wie gesagt, war die Vorgabe für mich erstmal schon, habe ich gesagt, die Mannschaft ist in der Bringe schuld. Nein, die Fans haben anders reagiert. Ich habe auch mitgemacht. Wir haben wirklich vor dem Spiel gesungen, während die sich warm gemacht haben, um einfach nochmal ein Zeichen zu setzen. Und das ist ja auch das, was ich sage. Die Fans sind im Prinzip der Verein. Die Fans bleiben immer, egal was ist. Und diese Spieler auf dem Platz, die sind austauschbar. Und die sind quasi nur der verlängerte Arm. Und manch einer nimmt es an, manch einer begreift das, was hier in Magdeburg vielleicht anders ist als bei Viktoria Köln oder dem SC Verl. Manch einer nicht. Manch einer spielt eben einfach nur seinen Fußball und sagt, das reicht aus, diesen Stiefel. Und da habe ich leider bei viel zu vielen Leuten aktuell das Gefühl, also was soll ich sonst machen, wenn ich unzufrieden bin mit meiner Leistung? Ne? Also diese Mannschaft spielt da auch nur, weil hier die Fans immer dahinter stehen. Ja? Sonst würde es keinen interessieren. Dann hätten wir Verhältnisse wie bei jedem x-beliebigen Verein, der mal zwischendurch Geld in der Hand hat, Sonnenhof, Groß-Asbach oder Schlag mich tot. Aber das hier ist der erste FC Magdeburg und hier möchte ich zumindest sehen, dass die Leute sich reinhängen. Und diese ersten 5 Minuten waren eine volle Katastrophe. Lukas Schuler kann gern herkommen. Wir gucken uns nochmal diese 5 Minuten zusammen an und dann kann er mir sagen, ob er das anders sieht als wir oder als die Leute auf den Rängen. Das war absolut verständlich. Das war nichts, 0, nichts, was der FCM da gemacht hat. Und das, wie gesagt, nach 14 Tagen und wieder großen Sprüchen. Und wir wissen um unsere offensive Stärke. Ich habe noch den O-Ton von Christian Tietz im Ohr. Wir haben immer unsere Chancen rausgespielt. Und was wir alles haben, ja, haben wir. Aber wir haben jetzt mittlerweile auch schon zum 12. Mal wirklich das Ding billig hergeschenkt, dem Gegner ist ganz, ganz leicht gemacht und wir lernen einfach nicht aus diesem Fehler. Und der Hauptfehler ist einfach, ich habe schon vor ein paar Wochen gesagt, die Nummer ist auserzählt. Dieses System funktioniert nicht, es funktioniert nicht mit dieser Spielerqualität. Ich glaube grundsätzlich nicht, dass es in der zweiten Liga funktioniert, aber nicht mit diesen Spielern. Und wenn diese Verunsicherung einmal da ist, ich kann doch nicht auf Biegen und Brechen das immer weiter spielen. Ich habe nochmal geguckt, mittlerweile so beim Stand der Dinge, Daniel Heber 92 Ballkontakte pro Spiel, Reimann irgendwas in den 80ern, Tobias Müller auch irgendwas um die 80 Ballkontakte, ja. Und dann ist es vorbei. So, dann steht der Gegner da, wartet bloß auf die Fehler und der FCM kann es einfach nicht anders spielen oder er möchte es nicht anders spielen, weil es von oben so vorgegeben ist. Und das ist eine Dickköpfigkeit, die haben wir vor ein paar Jahren schon mal erlebt und da ging es auch nach hinten los.
So, Guido, ganz viele Punkte, wo wir jetzt nochmal genauer reingehen. Ich habe mir ganz viele Notizen gemacht. Also erstmal müssen wir nochmal erwähnen, weil wir es am Anfang nicht gemacht haben. Guido ist nicht nur Berichterstatter beim MDR, sondern auch FCM-Fan seit 1977. Deswegen auch ganz besonders mit dem Herzen dabei. Dann eine Statistik nochmal, die du angerissen hast. 12 Gegentore schon durch eigene Fehler des FCM. Das ist Ligaspitze, Platz 1. Ja, kann man leider nicht zu gratulieren aus FCM-Sicht. Und ansonsten nochmal zu Lukas Schuler. Ich finde, da sind ganz viele Punkte noch drin. Ne? Also zum einen der Aspekt, dass er ja durchaus auch recht hat, dass diese Spielweise den FCM da rausgeholt hat und dahin geführt hat. Ne? Absolut richtig. Auf der anderen Seite vielleicht doch ein bisschen Ausdruck dessen, dass sie ein bisschen gefangen in der Vergangenheit sind. Ne? Und nicht so ganz richtig verstehen, wo gerade dieser Verein steht. Ne? Und ich glaube nochmal, jetzt muss ich kurz, ne? So, dass die Fans das sehr wohl wissen, wo der Verein herkommt, aber ja bloß Angst haben, dass es wieder so wird. Ne? Also das verklärt er so ein bisschen.
Und die Fragestellung des Sky-Reporters war ja auch eigentlich, hat der FCM auch einen Plan B?
Genau, das wollte ich auch noch sagen. Es ging ja auch gar nicht um die Fans. Er hat die Baustelle ja ganz unnötig von sich aus aufgemacht.
Ja.
Also da hätte er einfach gar nichts zu sagen sollen aus meiner Sicht, weil jetzt noch die Fans anzugreifen und da noch einen Graben zu schaufeln irgendwie, völlig unnötig.
Und da bin ich ja gespannt gewesen, weil ich hätte ja gerne den Plan B gehört, den wir bis jetzt noch nicht gesehen haben. Der ist wahrscheinlich noch so geheim, dass er jetzt noch nicht ausgepackt werden darf. Aber sich da Luft zu machen, finde ich auch gerade, also schwierige Situation, auch bei seiner Quote, bei dem, was er macht auf dem Platz und vor allem auch die Körpersprache, die man von ihm jetzt auch zuletzt mal gesehen hat. Ganz, ganz schwierig, sich da jetzt noch unnötig so in Verlegenheiten zu bringen und ich glaube, die Fans in Magdeburg, die bestimmen auch noch selbst, in welches Stadion sie gehen wollen und
also wirklich völlig unnötig, völlig unverständlich und danach hat er noch was gesagt, dieser Clip, der jetzt auf Social Media auch rumging, der war dann da zu Ende, wo ich auch aufgehört habe zu zitieren, aber das Interview ging noch weiter, ich habe es mir nochmal angeschaut, er hat noch gesagt, die Mannschaft lebt und die Mannschaft ist extrem gut.
Ja.
Er hat ja auch selber gesagt, das ist natürlich schwierig, das jetzt zu sagen, aber warum machst du es denn dann? Also,
ja.
Barış Artik hat das, finde ich, ja ganz gut gesagt, ne? Und hat das auf den Punkt gebracht tatsächlich und vergleichsweise Klartext gesprochen. Aber warum stellst du dich denn dahin und sagst noch, die Mannschaft ist extrem gut? Weil das ist sie ja eben nicht.
In dieser Situation vor allem, da würde ich doch erstmal die Füße stillhalten, ja.
Genau.
Also mich selbst da noch so in Schwierigkeiten zu bringen, ja. Das war ziemlich maximal ungeschickt, würde ich sagen, von Luca Schuler. Und es würde mich nicht wundern, wenn er das vielleicht dann im nächsten Heimspiel auch zu spüren bekommt. Aber ja, ist ja nicht meine Aufgabe.
So, aber dann haben wir das jetzt, glaube ich, besprochen. Aber ich glaube, das bringt uns noch zu dem Oberthema. Denkst du, dass allen klar ist, oder vielleicht hat es Barış Artık ja auch angesprochen, dass allen klar ist oder klar sein müsste, worum es jetzt geht? Weil also bei Lukas Schuler habe ich bei den Sätzen nicht das Gefühl, bei Barış Artık schon. Barış Artık sagt doch selber, ja, wer es nicht verstanden hat, der sollte nicht auf dem Platz stehen. Mhm. Das ist ja schon auch irgendwie ein Zwiespalt.
Ja? Naja, und das ist ja, ich sag mal, auch so ein Problem beim FCM. Ich habe ja mal vom paar Wochen auch diese Redewendung formuliert, so wir machen uns unsere Pippi Langstrumpf-Welt, ja, möchte man keine Kritik hören, man hat fast das Gefühl, dass es auch gerade wieder Amara Kondé getroffen hat, denn wir erinnern uns, vor 14 Tagen bei diesem 0-7 war er wirklich der Einzige, der sich noch ein bisschen gewehrt hat, der irgendwas versucht hat, der versucht hat, die Mannschaft nochmal aufzurütteln, der dann auch wirklich klare Worte im Anschluss gefunden hat, und zur Belohnung guckt er sich das diesmal 90 Minuten an. Obwohl die Baustelle im Mittelfeld so offensichtlich war, aber da wird nicht eingegriffen. Der muss komplett draußen bleiben als Mannschaftskapitän. Für mich unfassbar. Ich glaube, das ist einer der wenigen in der Mannschaft, der wirklich begriffen hat, was da los ist und der da auch gerne etwas dagegen unternehmen möchte. Aber mittlerweile ist es dann eben so, ja, jetzt kann man sagen, okay, das ist eben die zweite Liga, da ist nicht mehr bei vielen so diese enge Vereinsbindung, da ist dann eher so dieses Söldnertum, ne, wenn es hier nicht ist, spiele ich eben nächstes Jahr woanders. Ja, da ist der Fußballplatz genauso groß und hat zwei Tore rechts und links. Und das ist eigentlich das Traurige. Und ehrlich gesagt, also wenn ich jetzt so auf diese Spiele schaue, auf den Kader schaue, auf das, was ich da erlebe, ich werde immer skeptischer. Ich habe nicht das Gefühl, dass diese Mannschaft wirklich kratzen, beißen, kämpfen kann, bis zum Ende sich wirklich wehren kann gegen einen Abstieg, gegen so eine Situation, in die du jetzt reingedrückt wirst, wo es dann wirklich drauf ankommt, alles oder nichts in Spielen zu gehen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem.
Aber wird das überhaupt gefordert, ist ja die Frage, ne? Weil also auch immer wieder dieses mantrahafte Betonen, die Spielweise, das ist unsere Spielweise, wir machen das so. Ja. Und die Mannschaft glaubt das. Ich glaube, das ist ja auch gut, wenn es gut läuft. Aber jetzt ist das halt eine Situation, wo es irgendwie nicht mehr funktioniert.
Ja. Und das war jetzt wieder so, das Tor fiel 84. so in dem Dreh, glaube ich noch. Glaubt man ja danach, irgendwas muss ich nochmal machen. Nein, du hast einfach das Gefühl, hängende Schultern kommen, Häkchen dran, war's, haben wir wieder verloren. Da wird ja bis zum Schluss, wird ja wieder der Ball hin und her geschoben hinten, anstatt mal einer sagt, keine Ahnung, Tobi Müller, bist kopfballstark, geh da mal vorne noch mit hin, irgendwas. Ist jetzt auch egal, wir spielen das nochmal. Es kam ja nichts mehr nach vorne, überhaupt nichts mehr. Stattdessen fängt man sich ja dann wirklich noch ein, also wo du dann auch sagst, ich meine, unterm Strich egal, aber wenn du jetzt im Bemühen, noch einen Anschlusstreffer zu erzielen, das Tor kassiert hättest, aber das war ja nicht mal der Fall. Das war ja dann wirklich eine ganz billige Situation. Und wenn ich das einfach sehe, wie wenig Gegenwehr da wirklich auf dem Platz zu spüren ist, da mache ich mir jetzt extrem Sorgen, muss ich sagen.
So, und ich habe es gerade schon angedeutet, wird das überhaupt, natürlich wird gefordert, dass man kämpft, aber inwiefern ist Christian Tietz da noch der Richtige? Ich glaube, die Trainerdiskussion, die ist längst da, wenn ich mir auch so Kommentare angucke und die Stimmung aufnehme, ist er noch der Richtige. In der Volksstimme stand geschrieben, die Tage ein Kommentar des Kollegen Bernd Kaufholz, sonst für größere Reportagen bekannt und eher nicht für Fußballberichterstattung, aber er hat sich geäußert und hat geschrieben, das System Tietz ist tot.
Ja, ne, das ist ausgelesen und es ist ganz klar und es ist einfach zu bekämpfen aktuell, zumindest für Mannschaften mit der Qualität von Hannover oder auch Karlsruhe. Und das macht es so kompliziert. Ne? Der FCM schlägt sich selbst, sie haben es angesprochen, 12 Gegentore nach eigenem Ballverlust unmittelbar vor dem Strafraum. Also da kannst du es dir eigentlich gemütlich machen als Gegner. Ne? Immer mal so ein bisschen ins Pressing gehen, du brauchst ja nicht mal ernsthaft, musst ja einfach bloß mal so pseudomäßig, das reicht ja schon aus, um Panik herauf zu beschwören. Vor langen Bällen musst du dich sowieso nicht fürchten, da ist weder einer, der die erlaufen kann, noch einer, der die festmachen kann. Also du kannst den FCM im Moment eigentlich ganz gut bespielen, wenn nicht gerade irgendwie ein Tatsuya Ito irgendeine gute Idee hat, sich da reinzudribbeln. Hat der FCM im Moment aus meiner Sicht keine einzige Waffe parat, um da wirklich gegenzuhalten. Und dieses kämpferische Element, ja, das ist eben einfach nicht vorgesehen. Aber andererseits ist der Kader aber auch so aufgestellt, dass ich nicht glaube, also wenn jetzt ein anderer Trainer kommen würde, dass der Kader einfach so, zack, komm, ja, jetzt spielen wir das mal ganz einfach, ganz anders, stelle ich mir jetzt auch schwierig vor. Und ich glaube auch nicht, dass es intern beim FCM schon eine Trainerdiskussion gibt. Glaube ich einfach nicht, weil vom Gefühl her hat man sich da komplett in die Hände von Ottmar Schork begeben, dem das komplett den ganzen sportlichen Bereich überlassen. Und ich glaube, Ottmar Schork und Christian Tietz können ganz gut miteinander. Und ehe das kaputt geht, weiß ich nicht. So,
da muss man natürlich auch mal einhaken. Grundsätzlich ist das ja auch nicht verkehrt. Nee. Kontinuität, ja. Ruhe, in Ruhe zu arbeiten.
Ja.
Ist ja auch gut, muss man mal anmerken an der Stelle.
Dann sage ich vielleicht, was man sich dann vielleicht aber doch noch vorstellen könnte, irgendwie sowas, dass man sagt, ja, vielleicht dann, wenn wirklich jemand sagen sollte, auch intern, oh, vielleicht ist jetzt mit Christian Tietz nicht mehr, dann könnte ich mir vorstellen, dann würde jemand auf den Gedanken kommen und würde sagen, oh, dann macht es der Co-Trainer André Kilian. Aber haben wir dann wirklich eine Veränderung? Also wenn ich das sehe, macht sowieso schon beim Training sehr, sehr viel. Ich weiß es nicht, ob dann irgendwie was sich ändern würde. Also im Moment finde ich die Situation sehr, sehr verfahren. Ich würde es bevorzugen, glaube ich, wenn einfach, ja, wenn man innerhalb des Trainerteams einfach ehrlicher mit der Situation umgehen würde, sagen würde, können wir das jetzt noch so weiterspielen oder müssen wir doch was ändern? Muss ich vielleicht wirklich mal eine stabile Dreierkette immer stehen lassen? Muss ich wirklich die Außen immer so extrem hochschieben, dass ich keine Absicherung habe? Oder stehe ich einfach mal, fange ich mal wirklich ein 4-4-2-System mal ein bisschen wirklich kompakter an und bringe vorne mal zwei schnelle Leute oder so, wo ich sage, okay, wir versuchen mal den Konterfußball, wenn das mit diesem Ballbesitz jetzt nicht mehr funktioniert. Aber wobei ich sage, ja, der Ballbesitz, der liegt ja aber hinten bei drei Leuten. Also das ist ja auch eine fadenscheinige Geschichte, diese Statistik. Also ich muss, glaube ich, einfach von den Trainern erwarten, nach einer Lösung zu suchen, die nicht darin besteht, Augen zu und durch, wir machen das, das wird schon irgendwie gut gehen. Also da muss einfach eine zündende Idee her, wie man da taktisch ein bisschen nachjustiert, das Ganze wieder ein bisschen stabiler macht. Denn ich glaube, ja, man hat jetzt irgendwie, keine Ahnung, 7 Stunden kein Tor mehr geschossen, aber wichtig ist jetzt wirklich erstmal wieder, dass die Null hinten steht. Das ist jetzt alleroberstes Gebot. Ja, und dann kann man sich Gedanken machen um das da vorne. Aber erstmal, wie gesagt, die Leute um mich herum, alle, ich kann diesen Scheiß nicht mehr sehen. So, Zitat, ne? Immer dieses hintenrum Gespiele, immer wieder, was soll das? So, das ist der Tenor auf den Rängen. Ja, jetzt kann man nicht sagen, ja, die sind da alles Besserwisser, aber ich weiß nicht, sind da wirklich 20.000 Leute, die da alle keine Ahnung haben von Fußball? Die sind auch alle nicht das erste Mal da, die haben auch schon alle viel gesehen. Also irgendwo liegt die Wahrheit dann wohl zumindest irgendwo in der Mitte.
Ja, genau, also es gehört ja auch dazu, dass die Spielweise auch irgendwie zum Umfeld passen muss. Ne?
Ja.
Und ich meine, auch wenn fachlich alle keine Ahnung haben, ne? Wenn es dann nicht passt, ne, dann, ja, wenn dann gepfiffen wird, dann ist es irgendwie auch nicht so das Wahre für die Zukunft wahrscheinlich. Ja. Obwohl sich da auch viel aus meiner Sicht auch irgendwie viel auf diese Spielweise so fokussiert und das, was der Trainer vorgibt. Aber du hast gerade gesagt, dieses Kämpferische ist nicht vorgesehen, aber es verbietet den Spielern ja auch keiner zu kämpfen und noch ein bisschen mehr Willen an den Tag zu legen. Ne? Also ja, da muss man, glaube ich, auch die Spieler in die Pflicht nehmen. Ja,
ja, natürlich, aber wie gesagt, das ist eben leider auch so ein bisschen mit dem Aufstieg in die zweite Liga, ja, so ein bisschen diese Söldnermentalität. Ich habe es ein paar Mal angesprochen, wo man es nicht anders sieht. Es war früher eine sehr, sehr, sehr viel engere Bindung wirklich zwischen Spielern und Fans. Ja, jetzt ist es bei den meisten doch eher sehr distanziert und ich glaube, das tut dann auch nicht gut und dann kommt es eben auch eher dazu, dass die Leute meckern. Ja? Also wenn die jetzt alle wüssten, okay, Mensch, ich habe mal mit dem schon und der sagt aber und der erklärt mir das oder der ist ja eigentlich und der will ja. Aber in diesen 90 Minuten auf dem Platz, da möchte ich das sehen. Und wenn ich das nicht sehe, dann setze ich das voraus, dass es vielen vielleicht dann unterm Strich ja auch nicht so sehr nahe geht, wenn es dann eben nicht reicht.
Nee, und alles andere, also Nähe zu Fans und so, das kann ein Verein ja steuern. Ne? Das ist jetzt auch nichts, wo man reinrutscht. Das, man kommuniziert ja als Verein so, wie man kommunizieren möchte. Ja. Ne? Von daher, lass uns nochmal auf die Situation gucken. 3 Spiele in Folge verloren, kein eigener Treffer seit 4 Spielen, nur noch 2 Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz. Und wir schauen auch nochmal auf den Spielplan. Ich habe es mir nochmal angeguckt. Samstag erstmal gegen Elversberg. 7 Spiele sind es noch, unter anderem geht es gegen Rostock, Kaiserslautern und Osnabrück, die stehen alle unten drin, das sind die letzten 3. Mhm. Positiv, der FCM hat es absolut in der eigenen Hand, negativ, das kann auch sehr, sehr, sehr wahrscheinlich schief gehen.
Ah, und die Gefahr ist aktuell groß und wenn dann wirklich das Ganze auf den letzten Spieltag ankommt, ne, guckt ja an, der FCM fährt nach Düsseldorf.
Die wollen aufsteigen.
Und die können durchaus aufsteigen, glaube ich. Die haben eine Mannschaft, die das Zeug dazu hat. Also das möchte bitte schon spätestens am vorletzten Spieltag erledigt sein. Sonst wird's düster. Aber es ist eben die Frage, kriegst du jetzt die Kurve? So Elversberg, ja, die haben auch auf die Mütze gekriegt von Braunschweig. Aber die haben das, was öfter mal so ist, wenn eine Mannschaft aufsteigt. Ja, die nehmen den Flow mit, die haben in der Hinrunde. Fand das ja sehr, sehr clever, hier in Magdeburg gespielt. Ja, also das ist auch, glaube ich, eine Mannschaft, die jetzt nicht so eine riesen Ansprüche hat. Ich glaube, die können auch damit umgehen, dass die mal verloren haben, weil da geht die Welt nicht unter. Da pfeift nicht so schnell jemand nach 5 Minuten, glaube ich, in Elversberg. Und
ja, aber man muss ja auch nochmal sagen, ne, weil also ich fand dieses Lukas Schuler-Interview auch wirklich, kann man sich aus FCM-Fansicht verstehen, dass man sich darüber aufregt. Ne? Es pfeift ja beim FCM, natürlich ist es oft schwarz-weiß, aber es pfeift ja auch nicht ohne Grund jemand nach 5 Minuten. Ne? Eben, genau. Und was du schon gesagt hast, auch dieser Support in dieser Saison, ich finde das auch sehr geduldig bislang in der Saison und sehr unterstützend, sehr wenig Feuer drin, in negativer Hinsicht.
Ja, ja, ja.
Also da kann man sich als Spieler eigentlich nicht hinstellen und beschweren darüber. Ungefragt.
Ja, geht eigentlich nicht.
So, nee, das haben wir aber schon besprochen.
Ja, aber wie gesagt, ja, also Elversberg, das ist so eine Mannschaft, die, ich sag mal, die haben ja nichts zu verlieren, von denen erwartet ja niemand was. Die werden einfach ihren Fußball spielen, das, was sie können und was sie möchten. Das wird auch für den FCM wieder eine ganz, ganz schwere Nummer, ja. Und aber ich würde mir dann auch, wie gesagt, einfach auch mal wünschen, gerade so auch so back to the roots und diese ständigen Experimente auch einfach mal sein zu lassen. Und ja, jetzt Formkrise hin oder her, aber warum spielen Leute nicht auf den Positionen, auf denen sie es können oder wo sie es gewohnt sind, und lass die doch da spielen. Ja, und wenn der mal eine schwächere Phase hat, aber es bringt doch nichts, da jedes Mal alles wieder durchzurühren und dann zusätzlich Unruhe zu schaffen, weil der eine oder andere da sich erstmal an eine Position gewöhnen muss. Einfach ein bisschen sich erinnern an das, was funktioniert hat, und dann einfach noch ein bisschen sagen wir mal, die Ärmel noch mit dazu hochkrempeln, viel mehr Laufbereitschaft, viel mehr Biss reinbringen, dass die Mannschaft durchaus in der Lage ist, Fußball zu spielen und dass sie auch mit Rückschlägen umgehen kann. Das hat sie ja auch schon bewiesen. Ja, ich sag mal, 4-mal Rückstand gegen Hertha. So, aber warum ist das jetzt auf einmal komplett weg? Warum hat man wirklich das Gefühl, man ergibt sich quasi kampflos? Ja, also dann scheint es mir irgendwo wirklich ganz, ganz tief in den Köpfen zu sein. Erstmal dieses System, ich darf das gar nicht anders spielen, und dann auch einfach diese Angst, wieder irgendwelche Fehler zu machen, die sich mittlerweile so festgesetzt hat, dass sie einfach nur noch für Verunsicherung sorgt.
Ja, und ich glaube, größte Aufgabe für Christian Tietz jetzt, diese Spieler zu finden, die das verstanden haben, worum es geht, was Barış Artık auch gesagt hat, weil ich habe es gerade auch gesagt, man kann ruhig ein bisschen mehr kämpfen, das ist immer schwierig, woran machst du das fest, ob ein Spieler kämpft, ne? Aber ich glaube, dazu gehört auf jeden Fall dieses Bewusstsein, ja, zu verstehen, worum es jetzt geht.
Und wenn das dann einfach mal irgendein Zeichen ist, jetzt wirklich mal irgendein, der Versuch, wenigstens mal irgendein Tackling, irgendwas zu unterbinden, ja, also und nicht einfach immer nur so, ja, na komm, dann mache ich mal hier so ein kleines Zupferchen am Trikot oder so. Nein, ich möchte einfach auch mit das ist doch auch allein so, man erlebt es doch als Fan auch im Stadion. Ein gutes Tackling, eine gute Abwehrsituation, irgendwas, da pusht man sich doch genauso wie an einer gut rausgespielten Torchance oder irgendwas, ja, das hat doch denselben Effekt. Und das muss man sich dann auch einfach zunutze machen, sich vielleicht darüber noch wieder so ein bisschen, ja, sag mal, Selbstvertrauen zu holen und zu sagen, komm jetzt hier und sich gegenseitig pushen. Also das würde ich mir jetzt wirklich ganz, ganz dringend wünschen und am besten wirklich schon am nächsten Wochenende.
So, wir gucken nochmal auf Elversberg. Die sind 4 Punkte vor dem FCM aktuell, haben zuletzt 0-5 verloren gegen Braunschweig. Können den Klassenerhalt schon nicht ganz sicher machen, aber ein gutes Stück dem entgegengehen mit einem Heimsieg gegen den FCM.
Ja, aber das ist eben auch so eine Truppe, wo du sagen musst, wenn du aufs Restprogramm guckst und das, was du noch brauchst, fang bitte möglichst in Elversberg an damit.
Gut, das ist der Tenor, mit dem wir hier rausgehen. Guido, vielen lieben Dank für deine Expertise. Ja. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören, auch für die sehr regen Beteiligung in der Facebook-Gruppe unter dem Post zum Spieltag und Spieltagsergebnis. Bleibt uns treu, ihr hört uns nächste Woche wieder. Wer es noch nicht getan hat, abonniert uns bitte bei Spotify, iTunes und Co. Lasst 5 Sterne da. Hört gerne auch in der ARD Audiothek rein, da sind wir auch zu finden. Und ansonsten bis nächste Woche.
Ciao, ciao.
Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt FCM-Podcast.